Ich darf mich zunächst bedanken für die herzlichen Willkommensgrüße, dem ganz offiziellen oder die ganz persönlichen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Ich gehöre ja mittlerweile zur älteren Generation. Und ich möchte einfach so ein Stück meine Freude zum Ausdruck bringen, dass es nochmal möglich ist, hier zu sein. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an den 1. Februar 1972. Es war ein Wintertag, für unsere Breiten ziemlich kalt. Es ging abends auf die minus 20 Grad zu. Ich kann mich genau an diesen Datum erinnern, weil am 30. nach dem Tod meiner leiblichen Mutter mein Vater wieder geheiratet hat und am 2. Februar ich den ersten Teil meiner schriftlichen Prüfung für den Facharbeiter hatte. Ich hatte mir vorgenommen, an diesem Sonntag mit dem letzten Zug von Hartenstein nach Hause zu fahren, habe mich nicht nochmal irgendwo informiert, kam abends 7:30 auf dem Bahnhof und da stand ein Zettel: aus technischen Gründen ist der Zug ausgerechnet an diesen Tagen eine halbe Stunde eher gefahren. Eine peinliche Situation. Ich meine, damals gab es wahrscheinlich nicht unbedingt mehr so die Möglichkeit, bei 20 Grad minus einen Trabi-Platz zu machen oder irgendwo nach Hause zu kommen. Auf alle Fälle diese peinliche Situation. Ich hatte meine Prüfung verpasst. Ich musste das irgendwo klar machen, mich entschuldigen. Man hat mir vergeben, ich durfte die Prüfung nachholen. Aber es ist schon eine peinliche Situation. Worauf ich hinaus will und was mir einfach wichtig ist, mal gerade an diesem Advent uns vor Augen zu halten: es gibt laut der Bibel ein zu spät. Ein zu spät. Und gerade im Advent denke ich einfach ein Stück daran, mal darüber nachzudenken. Wir haben ja diese zwei Blickrichtungen, die uns die Bibel sagt, wenn wir in diesen Tagen zusammen sind. Das wird im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 28b so in diesem Satz gesagt: er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird allen denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Diese Blickwinkel möchte ich uns einfach mal auch an diesem Tag so vor Augen halten. Wir sind ja in der Gefahr, uns ein Stück wohlzufühlen in dieser Welt. Wir freuen uns auf Weihnachten, auf die schönen Tage. Aber wer mal in die Welt hineinschaut, die Nachrichten hört, der wird merken, es gibt viele Christen auch in dieser Welt, die sehnsüchtig auf ihre Rettung warten, die diesen Blick haben dafür. Wenn man daran denkt, dass in Jerusalem es brodelt, wenn man von Jemen hört, wie Christen leiden, ich denke, die haben eine ganz andere Einstellung zu dieser Tatsache. Und ich denke auch, wenn man genau hinschaut, so manche Ratlosigkeit unserer Zeit sieht, wie Gottlosigkeit überhand nimmt, können wir sagen, wo soll das noch hinführen? Ein Stück, denke ich, sind wir auch davon betroffen, an dieser Rettung, auf diesen Blick hin zu Gott uns zu haben. Ich dachte dabei eine ganz bekannte Begebenheit, die steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht, 5 aber waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die auf 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie vom Ruf aus dem Schlaf gerissen. seht, da kommt der Bräutigam. Geht und begrüßt ihn. Rasch standen die Brautjungfern auf und nahmen ihre Lampen zurecht und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von euren Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch solches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Bis hierher das Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie das in Chemnitz war, wann ihr zum letzten Mal eine Predigt über diesen Text gehört habt. Also ich habe den Eindruck, so als ich Jugendlicher war, da wurde häufig über diesen Text gesprochen. Heute kommt man vielleicht in den Verdacht, Angst und Panik zu verbreiten, um Menschen Angst zu machen, dass sie irgendwas verpassen. Dass man darf heute nicht mehr so schwarz-weiß malen. Ich denke aber, dass das schon ein Text ist, der uns wachrütteln soll und der uns auch immer noch was zu sagen hat. Wenn ich so gesagt habe, ja, dass dieser Text gerade in den 50er, 60er bis Anfang der 70er Jahre häufiger besprochen wurde, dann hat uns Andreas Schmidt, wir sind ja irgendwo dabei, uns mit den Endzeitreden zu beschäftigen in unseren Hauskreisen, ein Stück darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht zufällig war. Denn im Matthäus Kapitel 24 wird ja davon berichtet, von diesem Feigenbaum, der ausschlägt. Und es ist einfach diese Tatsache, dass 1948 Israel gegründet wurde und man dann eigentlich auch ein Stück daran dachte, dass die Rettung, dass die Wiederkunft unseres Herrn irgendwo nahe sein kann, dass es bald zu weit sein müsste. Das ist irgendwie nicht zufällig geschehen. Trotzdem kann man sagen, und wollen wir ganz einfach diese Tatsache uns sagen lassen, Jesus selbst, der Sohn Gottes war, hat gesagt, ich weiß diesen Punkt nicht. Ich denke, wir dürfen das an dieser Tatsache so sehen. Es gibt ja unterschiedliche Spekulationen, wie diese Wiederkunft mal aussehen soll und so weiter. Diese Zeitpunkte, mein Opa, der war der Überzeugung, das Jahr 2000 wird nicht voll. So, diese Dinge, die wir erwarten. Ich möchte gar nicht damit so ein Stück Angst verbreiten. Ich weiß auch, in meiner Generation gab es ja Leute, die hatten Angst, dass sie die Entrückung verpassen. Und wenn die Eltern gerade mal nicht zu Hause waren, dann hatten sie einen gewissen Schreck bekommen. Das will ich nicht sagen, das möchte ich einfach nicht neu auflegen. Aber ich denke, es gibt einfach ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Und wenn wir das uns so vor Augen halten, es gibt ja viele Dinge, die zu spät sein können. Weißt du, ob du morgen noch Dinge bereinigen kannst? Ob du morgen dich noch mit deinem Bruder versöhnen kannst? Ob du die Möglichkeit hast, Dinge, auch dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen? Diese Tatsache sollte uns immer wieder vor Augen stehen. Ich denke da an diesen Vers, der uns in der Bibel steht, in Epheser 4, Vers 26 steht da geschrieben, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Das sollte uns immer wieder zu Denken geben, die ich in diesen Tagen als Botschaft so hineinsagen möchte, die wir mitnehmen dürfen, die wir hier vor Augen haben. Zunächst einmal mal ganz ein Stück oberflächlich gesagt, ein Stück Geschichte, die Jesus hier erzählt, zur damaligen Zeit etwas, was die Leute kannten, was üblich war, eine Geschichte aus dem Leben gegriffen, dass Frauen, Jungfrauen, wie man sagt, eingeladen waren, dem Bräutigam entgegenzugehen. Wenn die Bibel von Hochzeit spricht, dann ist das ja auch was Einzigartiges. Heute gibt es ja Leute, die heiraten mehrmals. Ich denke aber, das ist nicht dieser Gedanke, der dahinter steht. Leute, die eingeladen sind zu diesem einmaligen, einzigartigen Erlebnis, wenn jemand heiratet, etwas, was man einfach nicht verpassen darf. Und je näher so ein Ereignis kommt, da steigt die Spannung, da wird man irgendwo in diesem Fieber mit erfasst. Diese Tatsache steht uns vor Augen. Es gibt ja, wenn von 10 Jungfrauen gesprochen wird, auch so ein paar Dinge, Zahlen haben ja in der Bibel eine gewisse Bedeutung. Ich möchte nicht zu viel hineinlegen. Wenn man von 10 spricht, den Zehnten, das ist einfach der Anspruch Gottes. Der Anspruch Gottes an sein Volk, der uns hier entgegenspringt. Er erwartet einfach von seinem Volk, und wir gehören als Christen des neuen Bundes dazu, dass wir auf ihn zugehen, dass wir den Blick zu ihm hin, diese Erwartungshaltung haben, dass er uns entgegenkommt, ja auch entgegengekommen ist. Es gibt ja viele Christen unserer Zeit, die halten zwar Gott für irgendwo oder Jesus für irgendwo für möglich, für eine geschichtliche Person vielleicht nur, vielleicht auch diese Botschaft ein Stück Beiwerk zu Weihnachten. Aber das ist eigentlich dieser ganze Anspruch an uns, diesen Blick zu richten, ihnen entgegenzugehen und schon im ganz persönlichen Leben auf sein Eingreifen, auf seine Hilfe zu warten. Es geht dann nicht nur um dieses vollkommene End mit ihm verbunden sein, sondern um diesen Blick hin zu ihm. Ich habe einfach mal so ganz praktisch aus diesem Gleichnis 5 Gedanken, bei denen ich ein Stück stehen bleiben möchte, die mir ganz wesentlich sind. Da steht zunächst einmal, sie schliefen alle ein. Ich denke, wenn man das so sich ein Stück vor Augen hält, Schlaf ist nötig. Wir sind in unserem menschlichen Körper, der irgendwann nach einem gewissen Punkt müde wird. Das ist selbstverständlich, und wer mal versucht hat, irgendwo mit irgendwelchen Mitteln lange aufzubleiben, kann man nicht lange durchhalten. Ich denke, man darf diese Tatsache hier nicht so negativ sehen. Es ist einfach der natürliche Lauf, den Jesus uns hier vor Augen stellt. Wenn man länger nicht schlafen kann, das macht krank. Oder wer nicht abschalten kann, der fühlt sich irgendwo schwach. Ich kann mich an diese Zeit erinnern, als ich in den letzten 2 Jahren 2-mal im Krankenhaus war. Da werden die Nächte zur Ewigkeit, wenn man nicht schlafen kann. Es ist einfach eine Sache, die uns hier deutlich macht. Das ist normal, dass man irgendwo schläft. Aber dann geht ja dieses schöne und für mich wichtige Wort, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wie hast du deine Zeit des Munterseins verbracht? Ist dein Leben mit Gott in Ordnung? Bist du einer, der einfach ruhig schlafen kann, weil er diesen Frieden in sich spürt? Ich möchte einfach diese zwei Beispiele, die uns in der Bibel da geschildert werden, sagen. Da wird im Markus-Evangelium, Kapitel 4, wird uns diese Begebenheit berichtet, dass Jesus auf dem schaukelnden Schiff, wo die Jünger mit den Wellen kämpften und in Todesangst waren, der konnte ruhig schlafen. Der war müde vom Tag, der hatte diesen Frieden mit Gott, der konnte ruhig schlafen. Ich denke, das ist eine gute Sache, dass wir das brauchen, dass wir irgendwo auch ein Stück Leben, Christsein ganz entspannt tun können, uns nicht kaputt machen. Gott will nicht, dass wir uns daran da kaputt machen. Oder Apostelgeschichte 12 wird uns berichtet, dass Petrus im Gefängnis war. Sein Mitbruder Jakobus war hingerichtet worden und ihn wartete das gleiche Urteil. Er lag im Gefängnis, in Ketten. Der Engel musste ihn wecken. Er konnte schlafen. Er hatte diese Gelassenheit von Gott geschenkt bekommen, dass er diesen Frieden hatte, schlafen konnte. Ich denke, wir sollten wirklich so diese Voraussetzung schaffen und diese Beziehung mit Gott in Ordnung halten, dass er uns diesen Frieden geben kann, dass wir, wenn wir zum Beispiel, was ich vorhin schon zitiert habe von diesem Zorn, der uns ja manchmal anhaften kann, ich weiß nicht, wer solche Situationen mal kennt, da sind noch Dinge hochgekommen, die mich die ganze Nacht beschäftigen. Das ist eigentlich etwas, was uns nicht schlafen lässt, wo wir nicht diese Ruhe haben in der Nähe Gottes. Ich denke, wir dürfen das mal so uns deutlich vor Augen halten. Einen zweiten Gedanken: Gott erwartet, dass wir Lampen haben. Lampen. Wir sind Menschen des Lichts. Wir reden ja manchmal davon, dass wir authentisch leben sollen, dass wir dass Dinge, die wir sagen und tun, übereinstimmen, dass wir bei Gott so diese Lichter sein sollen, dass dieses Licht, das er uns geschenkt hat, dass das aus uns sichtbar wird. Ich kann mich noch erinnern, wir haben mal Weihnachten in einem Gottesdienst das so demonstriert. Jeder hat seine Kerze angezündet und wir haben dann vorn diesen Tisch gehabt mit Lichtern, das Licht ausgemacht. Und man kann einfach sagen, das ist etwas, was Wärme ausstrahlt, was Geborgenheit gibt, wo man sich gerne dazu gesellt. Wir sollen Menschen des Lichts sein, dass Leute, die vielleicht von draußen in unseren Gottesdienst kommen, da diese angenehme Atmosphäre spüren, wo man sich gerne niederlässt. Ich denke, wenn man von Licht spricht, dann ist da dieser Gedanke, ich kann mich noch an den Physikunterricht erinnern, Licht ist ja eigentlich nicht sichtbar. Es macht sichtbar. Man sieht es nur, wenn es irgendetwas anstrahlt. Wir sollen solche Lichter sein, die diese Tatsache, die uns sichtbar machen, die die Liebe Gottes sichtbar machen, wo Leute sehen, dass da etwas ist. Licht. Es gibt diese zwei Dinge, die ich an dieser Stelle sagen würde. Licht macht schön. Wenn man irgendwo draußen im Dunkeln in der Gestalt nur die Umrisse sieht und man es dann anleuchtet, das macht schön. Wenn man meine ehemalige Heimat Benisch kommt und dann die Kirche angeleuchtet. Das kann man von Weitem sehen. Licht macht schön. Aber Licht macht auch den Schmutz sichtbar. Wenn man so im Halbdunkeln ins Wohnzimmer kommt, dann meint man, es ist noch ganz in Ordnung. Aber wenn dann die Sonne reinscheint, dann ist überall der Staub zu sehen. Ich denke, auch das kann schon ein Stück Bild sein für unser Christsein. Wenn wir Menschen des Lichts sind, dann denke ich, dass wir da auch diesen Schmutz dieser Welt sichtbar machen. Wenn wir positive Beispiele liefern von verschiedenen Dingen, die es in dieser Welt gibt, die im Land Unfrieden stiften, die das Miteinander von Menschen gefährden, sage ich mal. Ich denke, ich finde dann einfach diese Parallele dazu oder diesen grundsätzlichen Gedanken, es ist eine schlimme Sache, wenn in Gemeinden das Licht ausgeht. Wenn man das mal so sagen darf, dass der Letzte das Licht ausgemacht hat. Einfach dieser Fakt, der uns an dieser Stelle vor Augen steht. Wir wollen uns beschenken lassen mit diesem Öl. Und da sind wir ja beim nächsten Punkt, dass es möglich macht, dass unsere Lampen brennen. Es steht ja auch in Offenbarung 2, den Vers 5, an diesem Sendschreiben, dass Gott mal dieses Licht wegschieben kann, wenn wir nur den Leuchter der Gemeinde wegschieben kann, wenn wir nicht nach seinen Willen fragen, wenn wir nicht das Licht sind, das er von uns erwartet. Einen vierten Punkt möchte ich uns vor Augen halten, diese Tatsache vom Vorrat, die uns hier gesagt wird, Öl mitzunehmen, diesen Vorrat zu haben, vorzusorgen. Ich denke, wir sind ja Menschen in unseren Breiten, die für alles Mögliche vorsorgen. Altersvorsorge und was alles dazugehört und Versicherungen für alle Eventualitäten, die wir haben. Und ich spüre an manchen Stellen so diese Sparsamkeit, wenn es um Glaubensdinge geht. Wirklich diese Tatsache, wie ist das, mich mit Dingen füllen zu lassen, die Gott uns zu sagen hat, mit dieser Kraft, die aus seinem Wort hervorgeht. Da merke ich manchmal, dass das gar nicht so einfach ist, das Leuten deutlich zu machen. Viele haben ja dieses kleine Smartphone oder wie es auch immer genannt wird, in der Hand, da kann ich mal schnell nachgucken. Auswendig lernen brauche ich das ja gar nicht. Habe ich immer bei mir. Aber wir waren ich war am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt, da haben wir einen Stand betreut und da habe ich einen älteren Herrn Schriften angeboten und er hat gesagt, ich kann es nicht mal lesen. Ich kann es nicht lesen. Die große Überschrift Bibel, das kann ich gerade noch so sehen. Ich denke, das ist so dieses Beispiel der Vorsorge, dass man etwas in sich hat, dass man gefüllt ist für später, dass man Dinge, Stärkung hat, auch wenn man es vielleicht nicht mehr lesen kann, wenn die Sinne schwinden. Es ist eine tolle Sache, wenn man Menschen erlebt, die im Glauben stehen und man spürt, dass sie doch noch etwas haben, diesen Halt. Und wenn man manchmal glaubt, alles andere verschwindet und der Verstand nachlässt und man irgendwo in Dingen lebt, dieses Wissen, dass Leute diesen Kraftstoff haben, der durchträgt, bis zum Ziel. Das Lampen nicht verlöschen. Es wird ja leicht dann hier an dieser Tatsache, an diesem Beispiel hineingesagt, 5 waren Mitläufer, äußerlich gar nicht zu erkennen. Und nur 5 waren da ganz fest dabei und völlig überzeugt von ihrer Sache. Ich denke, dass wir irgendwo in dieser Gefahr stehen, uns in dieser Masse zu befinden. An dieser Stelle mit wenigen zufrieden zu sein. Sich gerade mal so über Wasser zu halten, sage ich mal, in Dingen des Glaubens. Man erlebt das, ich bin manchmal entsetzt darüber, wenn man das so spürt, das brauche ich ja gar nicht, weiß ich ja schon. Aber wenn man über Wort Gottes nachdenkt, wenn man Worte liest, dann entdeckt man immer wieder die Größe ganz neu. Dann kann ich staunen darüber, was Gott mir in seinem Wort zu sagen hat. Wir dürfen immer wieder neu uns füllen lassen und nachfüllen an bestimmten Stellen, wenn wir merken, das Licht beginnt zu erlöschen. Ich möchte einfach uns Mut machen, dass wir da nicht einfach Dinge, ich sage mal so, nachplappern, um wirklich zu wissen, was Gott wirklich meint. Das kann uns immer wieder neu aufgehen. Das wird uns sein Wesen ganz groß machen. Ich kann immer wieder neu über Wort Gottes staunen. Man entdeckt Dinge, die ich früher gar nicht so gesehen habe, obwohl ich zu denen gehöre, die ja viele biblischen Geschichten schon in den Kinderstunden gehört habe und manchmal der Meinung war, ich weiß eine ganze Menge, aber man kann Bibeltexte ganz neu entdecken. Das ist Stärkung. Da kann man wieder staunen darüber. Das bewahrt ein Stück auch von einer gewissen Gewöhnung an gewisse Dinge. Wenn wir gerade in den Mahlfeiern doch so immer wieder vielleicht bekannte Texte lesen, dann wird uns das immer wieder deutlich. Ist das Motivation für unser Glaubensleben, für unser Lichtsein in dieser Welt? Da sind wir beim 5. Punkt, der mir an dieser Stelle entgegenspringt oder den ich so sehe. Dieser Moment habe ich mir vorgestellt, wenn man so mitten in der Nacht geweckt wird. Das ist ja eigentlich eine kritische Phase im Leben. So aus dem Schlaf gerissen werden und aufzuspringen. Ich kann mich an Situationen erinnern, dass irgendwo mitten in der Nacht das Telefon geklingelt hat. Da schreckt man zusammen. Und da gibt es ja Leute, die haben Kreislaufprobleme, wenn sie gar so schnell aufspringen. Das ist ganz einfach auch in der Natur des Menschen begründet, von dieser Ruhephase den Körper in Bewegung zu setzen. Aber überhaupt, ich denke, für viele ist das so doch eine Sache, eine kritische Phase, wenn man erwacht. Ich weiß nicht, wer diese Situationen kennt, morgens in den Spiegel schaut und sagt, ich kann dich zwar nicht leiden, aber es rasiert dich trotzdem. So diese Gedanken, die uns manchmal so entgegenspringen oder einfach diese Tatsache, die man manchmal so lapidar sagt, guten Morgen, liebe Sorgen. Ich denke, wenn wir an dieser Stelle erwacht nach erholsamem Schlaf, Menschen, die in diesem Frieden leben, wo man es schon vorher bereinigt hat, wo man sagen kann, ich hatte, konnte wirklich ruhen, ne, dann ist das schon etwas, was stärkt und was aufbaut und wo man sich ganz anders fühlt. Wenn man sich vielleicht schon abends oder vielleicht als erstes früh darauf konzentrieren kann, Gott zu danken, dass ich wieder munter geworden bin, dass ich noch lebe, dass meine Frau auch gibt und so weiter, dass ich zurückschauen darf auf viele Jahre Frieden, die wir haben, dass wir mit diesem dankbaren Herzen erwachen können. Das ist etwas anderes, als wenn ich erwache. Man kann sich manchmal so an diese Situationen erinnern, wenn man, wo ich noch auf Arbeit gehen musste, hast du das Auto voll getankt und ist da alles in Ordnung? Kannst du wirklich mit Freude auf Arbeit gehen? Und freust du dich auf deine Kollegen, auf deinen Platz, auf deine Arbeit? Oder ist das so ein Druck, so eine Situation, die ich gar nicht erwartet habe? Ich denke, dass wir das uns einfach so auch im Blick auf Gott vor Augen halten sollen. Es gibt ja diesen bekannten Satz, dass Leute sagen, wenn es um die Wiederkunft, um das Ende, um dieses Ziel geht, dass da Leute sagen, also mir geht's jetzt gut, komm lieber später. Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft und so weiter. Das möchte ich noch ein bisschen genießen. Ich denke, das sollten wir einfach in diesem Blick haben, dass die Sehnsucht, dieser Blick hin zu Gott, diese Hilfe, die uns von oben kommt, uns Freude macht, dass wir in dieser Gelassenheit auf ihn zugehen können, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott uns sehnen, nach dieser Gemeinschaft auch der Erlösten. Ich denke, das kann heute so schon manchmal ein Punkt sein, der mir so ein Stück Gedanken macht. Freue ich mich noch auf die Gemeinschaft unter Gläubigen. Ich kann mich auch hier erinnern, dass das in jungen Jahren oft anders war als heute. Viele sehen Gottesdienste vielleicht eher als Pflicht. Hast du wirklich diese Freude, in der Nähe Gottes zu sein, diese Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, mit den Erlösten? Diese Tatsache sollte uns vor Augen stehen. Wir wollen auf Menschen sein, die auf Jesus warten. Ich möchte einfach so das nochmal so ein Stück zusammenfassen und diese drei Dinge nennen: Sei nicht zu sparsam mit Glaubensdingen. Lieber Bibel einmal mehr lesen, du wirst Neues entdecken. Und zweitens sage ich mal so flapsig: Hoffentlich machen dir Rücklichter eines Busses, wenn du morgen siehst, zu spät, nicht Angst, sondern du weißt, ich bin bereit. Ich lebe in der Nähe Gottes. Ich werde diese ewige Gemeinschaft nicht verpassen. Und dann das Dritte: Hoffentlich bist du dir bewusst, du bist zu einer Hochzeit eingelassen, ein besonderes Erlebnis, nicht irgendetwas. Es wird wunderbar sein, wir können uns das gar nicht beschreiben, wir können uns das gar nicht vorstellen. Diese Tatsache macht mir immer wieder Mut, wenn ich das sehe, so viele Dinge in dieser Welt, so viel Ungerechtigkeit, die wird nicht mehr sein, die wird Gott schaffen. Und dort, wo ich benachteiligt worden bin, wo ich mich benachteiligt fühle, da wird Gerechtigkeit sein. Wollen wir unseren Blick richten zu ihm hin und uns nicht vorgaukeln lassen, dass wir so beschäftigt sind, dass es uns so gut geht, sondern uns freuen auf das, was Gott uns schenken will. Amen.